Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
In Brüssel ist EU-Gipfel. 27 Mitgliedstaaten wollen dort Einigkeit und Entschlossenheit zeigen in ihrer Unterstützung der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Aber schon bei der Frage, wie kann die EU ihre Bürger entlasten? Wie kann sie die Energiepreise wirksam und dauerhaft nach unten drücken? Soll es mit der Einigkeit nicht weit her sein? Klaus Remme im Studio Brüssel. Welche Vorschläge liegen denn da auf dem Tisch?
Da liegen eine ganze Menge Maßnahmen, die die EU-Kommission vorgeschlagen hat, auf dem Tisch. Das Ganze Anfang der Woche. Das heißt, da hatte man ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken. Und schon diese Vorschläge haben Kompromisscharakter. Man weiß, dass die Staaten hier weit auseinander liegen. Und es geht, das muss man immer wieder in Erinnerung rufen, nicht so sehr um die nächsten Monate. Denn wir wissen, der Europäischen Union, auch Deutschland, ist es gelungen, die Gasspeicher zu füllen. Es geht um die Frage, was passiert im Frühjahr 2023, wenn diese Speicher nach dem Winter wieder gefüllt werden müssen. Da lautet ein Vorschlag, Kaufkraft bündeln. Wir müssen gemeinsam einkaufen. Kein neues Thema, aber es ist weniger umstritten, als es noch vor Monaten der Fall war. Und die Kommission hat hier vorgeschlagen, lass uns doch wenigstens einen Teil des Speicherbedarfs versuchen, gemeinsam einzukaufen, um die Preise zu drücken. Nächstes Thema ist, wie viel muss man eigentlich bezahlen für das Flüssiggas? Im Moment ist es ja meistens Flüssiggas. Das kommt von Containerschiffen. Und da sagt man, da passt der Preisindex, den wir bisher haben, für Pipeline-Gas nicht mehr. Wir wollen einen neuen Index entwickeln. Das ist ein zweiter Vorschlag, der wird ab Frühjahr dann greifen, wenn man sich darauf einigt. Und ein dritter, das ist der wohl umstrittenste Punkt, ist ein, ich nenne es mal Preisdeckel, kann man sich am schnellsten was drunter vorstellen. Das heißt, in den nächsten Monaten, wenn der Gaspreis wieder extrem ausschlägt, soll es Markteingriffe geben. Und da sind die Länder unterschiedlicher Meinung, Deutschland und die Niederlande sagen, nein, da machen wir nicht mit. Zumindest haben wir viele Fragen, wenn es um die Gestaltung eines solchen Eingriffs geht.
Was wäre Deutschland denn am liebsten und wer unterstützt uns da?
Naja, wenn es um die Frage der Entlastung geht, dann taucht hier immer wieder, und das ist nicht nur in Prag vor 2 Wochen so gewesen, sondern auch eben, als die Staats- und Regierungschefs anreisten, um die Beratungen zu beginnen, die Diskussion über die starke Stellung Deutschlands, als es um die Entlastung der eigenen Bürger geht, aufgetaucht. Und da scheint Deutschland in keiner einfachen Situation. Der lettische Ministerpräsident Karins sprach von einer Wettbewerbsverzerrung durch Länder, die es sich leisten können.
The danger is such that some member states, they have a bigger budget, can support their businesses and households more than some other member states. And so we start to get what we generally refer to as an even playing field.
Da ist eben diese Warnung vor der Wettbewerbsverzerrung durch die Letten. Aber als Emmanuel Macron hier anreiste, sagte er, es sei nicht gut, dass Deutschland sich in der Frage der Entlastung isoliere. Und das ist natürlich ein Vorwurf ganz anderer Qualität. Der Bundeskanzler hielt eindeutig dagegen.
Deutschland unterstützt, wie viele andere Länder, auch seine Bürgerinnen und Bürger mit Entlastungspaketen, mit denen wir in der Lage sind, in diesem, dem nächsten und dem übernächsten Jahr unsere Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. Und wenn man das auf diese Zeit umrechnet, ist das genau das Gleiche, was Frankreich macht, was Italien macht, was Spanien macht und viele andere Länder. Es passt also ganz gut.
Also letzter Satz. Die unterschiedlichen Positionen sind völlig offen. Das kann hier sehr, sehr lange dauern heute Nacht.
Ja, dann sage ich erstmal herzlichen Dank an Klaus Remme im Studio Brüssel, wo der EU-Gipfel genau diese Themen behandelt. Eines der Themen wird sicherlich auch sein, wie viel jedes Land einsparen soll vom Gasverbrauch des Vorjahres. Das ist übrigens nach Ansicht von Potsdamer Forschern der wirksamste Weg, einer möglichen Gasmangellage vorzubeugen. Einfach weniger Gas verbrauchen, ja. 30% Reduktion beim Gasverbrauch sind möglich. Und wichtig heißt es beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, wo die Wirtschaftsmathematikerin Dr. Friederike Bartels als Projektkoordinatorin arbeitet. Und sie habe ich vor der Sendung gefragt, wo kommt diese Zahl her? 30%. Wie haben Sie das ermittelt?
Diese Zahl entsteht im Grunde aus Modellrechnungen, die wir zu einem Szenario Energiesouveränität gemacht haben. Das heißt, wir haben uns angeschaut, wie kann man einerseits Klimaziele erreichen und Klimaneutralität erreichen und andererseits die aktuelle Energiekrise überwinden. die 30% entstehen. Nun, wenn man sich letztlich einfach mal fragt, wenn russisches Gas wegfällt, wie viel Gasangebot werden wir denn dann realistischerweise in Deutschland zu einigermaßen erträglichen Kosten und Preisen auf den Weltmärkten überhaupt sichern können? Und da kommen wir eben zu dem Schluss, dass es da auch einfach eine Art physische Begrenzung in den nächsten Jahren geben wird und infolgedessen, um sozusagen auch dann einer echten Gasmangellage entgegenzuwirken, müssen wir eben Gasverbrauch einsparen. Und daraus resultieren dann in etwa diese 30% Gasnachfrage, die wir sinnvollerweise in den nächsten Jahren möglichst in Deutschland reduzieren sollten.
Aber verstehe ich das denn richtig, dass Sie sagen, das Gas spart sich quasi von selbst ein, weil die Preise einfach mehr Gasverbrauch gar nicht möglich machen?
Naja, das ist jetzt vielleicht so eine Mischung. Ich glaube, es kommt darauf an, in welchen Sektor man schaut. Wir sehen aktuell ja schon, dass beispielsweise die Industrie relativ deutlich Gas spart. Also das sind schon knappe 20%, die dort im bisherigen Jahr 2022 eingespart wurden. Und da ist das sicherlich sehr deutlich und klar eine Reaktion auf die hohen Gaspreise, die da sehr direkt ankommen. Nicht so automatisch passiert das sicherlich im Gebäudebereich, also wo Gas ja im Wesentlichen zum Heizen eingesetzt wird. Dort ist es ganz, ganz wichtig, einfach die Appelle, die wir auch gerade überall hören, von der Bundesnetzagentur zum Beispiel, dass die Menschen einfach auch weniger heizen müssen, damit wir gut durch den Winter kommen, aber eben damit wir auch die nächsten 1-2 Jahre gut überstehen. Und ich glaube, im Haushaltsbereich ist es eben doch eine Frage der Zeit, bis wirklich Preissignale ankommen. Das heißt, da müssen wir definitiv heute auch einfach schon darauf hinarbeiten, dass trotzdem aktiv daran gearbeitet wird. Und das Einfachste ist eben, etwas weniger zu heizen, also aktiv daran gearbeitet wird, zu sparen.
Da sind Sie natürlich mit etwas weniger ganz woanders als bei 30%. Dann, das wäre ja viel weniger zu sparen am Gasverbrauch. Im September ist der Gasverbrauch in Deutschland noch steil angestiegen. Da lag er knapp 10% über dem Durchschnittsverbrauch von 4 Vorjahren, sagt die Bundesnetzagentur. Also eine schnelle Verbrauchsbremse, die kennen auch Sie nicht, oder?
Ja, tatsächlich ist da einige Anstrengung nötig. Also wie ich schon sagte, ich glaube, in der Industrie sind wir da schon relativ weit gekommen. Ich glaube, bei den Haushalten setzt sich langsam der Gedanke doch durch, dass man in dieser Krise auch quasi was tun muss. Wobei man sagen muss, auch diese Daten für September sind bisher teilweise meiner Einschätzung nach vorläufig. Es gibt auch andere Quellen, die bereits relativ starke Einsparungen auch im Haushalt für September feststellen. Es war ja auch ein sehr kalter Monat und trotzdem wurde offenbar schon gespart. Also ich wäre da doch verhalten optimistisch, dass eben auch in den Privathaushalten jetzt das Verständnis dieser Krise sehr stark angekommen ist.
Die Frage ist ja auch immer, welchen Vergleichszeitraum setzt man an, wenn Sie zum Beispiel sagen, 30% einsparen zum Vorjahr, dann heißt es ja, wir haben im Vorjahr 2021 doch ohnehin weniger Gas verbraucht. Da war Corona, war viel geschlossen. Sprich, müsste die Grundlage für die Einsparung nicht eigentlich ein Vor-Corona-Jahr sein, also 2018 oder 2019?
Also wir betrachten tatsächlich immer die letzten 5 Jahre, 2017 bis 2021. Allerdings ist es im Gebäudebereich so ein bisschen anders, als Sie sagen. Das Jahr 2021 war sehr kalt. Also da haben wir sehr viel Gas verbraucht. Und schon dadurch haben wir eine Chance, dieses Jahr weniger zum Heizen einzusetzen.
Sie haben es gesagt, das Potsdamer Klimafolgenforschungsinstitut sorgt sich vor allen Dingen um das Klima und nicht in erster Linie über eine Gasmangellage. Je weniger Gasverbrauch, desto besser für die deutsche Klimabilanz. Würden Sie sagen, hier gehen also Energiesicherheit und Klimaschutz Hand in Hand?
Also im Großen und Ganzen würden wir tatsächlich sagen, die Überwindung der Energiekrise ist durchaus vereinbar mit der Erreichung der Klimaziele. Man muss aber natürlich an manchen Punkten aufpassen. Das heißt, generelles Einsparen von Energie ist natürlich vorteilhaft, um auch CO2 zu sparen. Nicht so vorteilhaft sind zum Beispiel Effekte wie der stärkere Einsatz von Kohlekraftwerken in der Stromerzeugung, der ja dadurch zustande kommt, dass man eben Erdgas sparen möchte. Nicht so vorteilhaft ist vielleicht der kurzfristige Switch in der Industrie auf Heizöl als Energieträger, also kurzfristig weg vom Erdgas, weil Heizöl ja einfach deutlich höhere Emissionen dann hat als das Gas. Das heißt, wir haben hier bestimmte sehr kurzfristige Effekte, die Klimaziele konterkarieren, die hier negativ einzuschätzen sind. Und deswegen ist es eben auch unglaublich wichtig, dass wir gleichzeitig an Klimazielen festhalten, dass wir gleichzeitig die 2030er-Ziele stärken, beziehungsweise hier möglicherweise sogar eben klimapolitische Instrumente noch stärken und weiter ausbauen.
wie sich Klimaschutz und Energiesouveränität vereinen lassen. So heißt das Kurzdossier des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, das Sie übrigens auch im Netz finden zum Nachlesen. Eine der Autorinnen, haben Sie gerade gehört, die Wirtschaftsmathematikerin Dr. Friederike Bartels. Frau Bartels, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.